Wenn du heute das erste Mal hier in unserer Gemeinde im Gottesdienst bist, wir befinden uns im Moment in einer Reihe von Predigten über die Apostelgeschichte. Und heute machen wir weiter in der Apostelgeschichte Kapitel 11. Jan hat letzte Woche darüber gesprochen, wie die gute Nachricht, das Evangelium, das erste Mal auch die Heiden erreicht hat, wie Gott über Petrus klar gemacht hat, nein, meine gute Nachricht ist für die Juden, aber auch für die Heiden da. Und wie Gott uns sozusagen aufruft, keine Angst vor den Fremden zu haben. Gott stößt diese Türen auf und manchmal geht es sehr schnell und manchmal dauert es länger. Wenn wir heute so die Apostelgeschichte lesen, wir denken so, wow, das ist ja wie eine Explosion, was da passiert ist. So schnell sind so viele Leute getauft worden, ist ja ein Wahnsinn. Aber was wir vergessen ist, dass diese Prozesse über Jahre, teilweise Jahrzehnte gegangen sind und wir das alles sehr komprimiert lesen. Ich habe mal eine Studie von einem Soziologieprofessor aus Stanford gelesen, der hat analysiert, wie konnte denn Christentum von so einer obskuren Sekte des Judentums zur Weltreligion werden. Innerhalb von 3 Jahrhunderten, kann man sagen, ist es die Weltreligion geworden zur damaligen Zeit. Und was er herausgefunden hat, es war gar nicht, dass mit einem Mal so viel passiert ist, sondern was er festgestellt hat, ist, die sind kontinuierlich Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt gewachsen. Schätzt mal, was die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Gemeinde war, wenn man mal so die ersten 200 Jahre oder so hochnimmt. Überlegt euch mal eine Zahl im Kopf. 100% pro Jahr. 0,5%. Oh, das liegt deutlich auseinander. 100%, 0,5%. Also, ja, weitere Tipps? 6? Oh, sehr nah dran. Okay, also da merkt man, sind die Mathematiker unterwegs. Also er hat wohl ausgerechnet, dass wir so bei 4%. 4% pro Jahr war das Wachstum der Gemeinde. Das bedeutet für uns als Berliner Gemeinde ungefähr so 6 Taufen im Jahr. Denn würden wir quasi dem Wachstum der Urgemeinde natürlich nur, wenn man es über Jahre, Jahrzehnte durchhält und wirklich eine stabile Gemeinde aufbaut. Das ist ein sehr interessantes Buch. Das gibt es inzwischen auch auf Deutsch. Der hat da Sachen rausgefunden, warum die gewachsen sind. Da kommst du im Leben nicht drauf. Also klar war natürlich dadurch, dass Jesus diese neue Rolle der Frau auch etabliert hat. Frauen hatten ja damals kaum einen... Sorry. Ne? Was ist los? Ruft jemand an?
Es gibt einen kurzen Notfall.
Auf jeden Fall, was er herausgefunden hat, war eben die Rolle der Frau, ne? Dass Jesus eben wirklich gesagt hat, nein, Frauen sind gleichwertige Gesellschaftsmitglieder. Das war natürlich sehr attraktiv für die damalige Gesellschaft, für den weiblicheren Teil natürlich besonders. Aber auch noch andere Sachen. Er hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Seuchen, die damals ja grassiert haben, wo ganze Bevölkerungsschichten ausgerottet wurden, weil einfach da die hygienischen Umstände so schrecklich waren, die haben massiv zur Verbreitung vom Christentum beigetragen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einer Predigt erzählt. Es war einfach so, dass die Christen, wenn ihre Angehörigen an einer Seuche litten, dann hatten die keine Angst, hinzugehen, die zu umarmen, zu streicheln, zu trösten, weil sie dachten, hey, ob ich nun sterbe und bei Gott bin oder ob ich noch lebe, ist okay. Ne? So, und was dadurch passiert ist, die Menschen, die sozusagen kurz vorm Sterben waren, haben dadurch neuen Lebensmut bekommen, durch diese enge Zuwendung und haben es von denen geschafft zu überleben. Und gleichzeitig die Geschwister, die sich sozusagen gekümmert haben um diese schwerkranken Menschen, die haben Antikörper gebildet und wurden durch den Kontakt mit diesen Seuchenopfern immun und konnten dadurch diese anderen Seuchen dann Stück für Stück besser überwinden. Also Gott hat sozusagen diesen Akt der Christenliebe in ganz physischen Umständen dazu geführt, dass einfach die Christen sich immer mehr, also dass ihr prozentualer Anteil in der Bevölkerung einfach stärker gewachsen ist. Aber trotzdem, zu der Zeit, mit der Jan letztens aufgehört hat, hier in der Apostelgeschichte, als Petrus sozusagen mit dem Cornelius das erste Mal einen Heiden auch bekehrt hat, da brodelte es in der Gemeinde. Und man merkt, da ist was los. Ne? Und diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wo sich manche so fühlen, boah, das geht jetzt ganz schnell, und manche so, oh, das ist jetzt viel zu langsam. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Witz mit der Schnecke und der Schildkröte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Was sagt denn die Schnecke, während sie es schafft, so beim Vorbeiziehen der Schildkröte so raufzujumpen auf die Schildkröte? Hui! Ganz genau. Also Geschwindigkeit ist immer eine relative Sache. Aber unsere Gemeinde bewegt sich im Moment auch in eine neue Richtung. Wir haben angefangen, diese Montagsgebete für die Mission zu starten. Und da ist eine Menge passiert. Und so wie damals bei der Gemeinde, kurz vor dieser ersten Missionsreise von Paulus, eine Verfolgungswelle einsetzt, über die ich auch heute reden werde, müssen wir darauf vorbereitet sein, dass auch uns, wenn wir jetzt vor neuen Wagnissen stehen, der geistliche Kampf nicht unberührt lässt. So, aber lasst uns mal einsteigen. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu den Juden. Das hatten wir schon, also die Verfolgungswelle von Stephanus, damals von Paulus initiiert, hat quasi dazu geführt, dass dieses Feuer, dieses Lagerfeuer, was Paulus austreten, oder Saulus war er damals noch, was er austreten wollte, dass sich das Feuer des Evangeliums nicht weiter verbreitet, dass diese Funken eigentlich in alle Welt gestreut sind und die Menschen ausgezogen sind nach Zypern, Phönizien, Antiochia und überall die gute Nachricht geredet haben. Stimmt nicht ganz. Nicht überall, sondern allein zu den Juden. Da gab es noch diesen tiefere St. Timons, den Heiden auch die gute Nachricht zu erzählen. Ich glaube nicht, dass das böse war, aber sie waren einfach noch verwirrt. Sie hatten noch nicht das komplette Bild. Jetzt geht es aber weiter, im Vers 20. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. So, hier haben wir jetzt Leute, die sind vielleicht in Zypern oder in Kyrene Christen geworden. Wahrscheinlich waren es Juden, die sozusagen sich zum Christentum dann bekehrt haben. Also ganz sicher waren es Juden. Und die kommen jetzt nach Kyrene, nach Antiochia und fangen jetzt an, auch zu den Griechen das Wort Gottes zu predigen. Also diese zweite Generation sozusagen, die war irgendwie schon ein bisschen klarer im Kopf. Und dann heißt es, im Vers 21, und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurden, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. So, die Stammgemeinde in Jerusalem, die kriegt es jetzt mit, boah, da passiert eine Menge da oben in Antiochia, da wollen wir mal lieber nach dem Rechten sehen. Und die schicken einen ihrer Besten hin. Die schicken Barnabas hin. Warum war Barnabas genau der Richtige? Vielleicht blättert er nochmal zurück in Apostelgeschichte 4. Da heißt es nämlich von Barnabas im Vers 36, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, also der kam aus Zypern, war in Zypern geboren, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu Füßen der Apostel. Also hier Barnabas, Sohn des Trostes, übersetzt, der kam aus Zypern. Das heißt, er hatte einen natürlichen Draht zu den Leuten, die da jetzt aus Zypern gekommen sind, nach Antiochia und dort die gute Nachricht gepredigt haben. Es fiel ihm leicht, mit denen zu connecten. Vielleicht kannte der die sogar auch noch von früher. Und er war ein toller Mann. Ich meine, den Spitznamen Sohn oder Tochter des Trostes, den hätte, glaube ich, jeder gerne. Ne? Das klingt irgendwie sehr, klingt toll, klingt besser als Donnersohn oder so. Ne? Sohn des Trostes. Und er war ein Levit, das heißt, er war auch sehr belesen, er kannte sich aus in den Schriften. Und er, im Vers 37 hier hatten wir auch gerade gehabt, er war wahrscheinlich wohlhabend, zumindest mal gewesen, weil es hieß hier, er hatte einen Acker und den hat er verkauft und hat den Aposteln das Geld gegeben für diese ganzen Missionsbestrebungen. Und das finde ich so ein tolles Herz, ja, weil ich meine, es ist eine Sache, also es ist eine gigantische Sache, seinen Besitz zu verkaufen und den für was Gutes zu stiften. Ne? Also das ist der Hammer. Ne? Aber umso mehr, dass er das Geld den Aposteln gegeben hat. Ich meine, er hätte ja auch selber sagen können, Mensch, guck mal, da sehe ich in Jerusalem ein Bedürfnis, gebe ich denen mal ein bisschen was oder dort sehe ich noch ein Bedürfnis. Und das kenne ich ja von mir, das gibt ja, ist ja ein schönes Gefühl, ne? Wenn man selber auch sieht, wo geht denn das Geld hin, was kann ich denn direkt damit machen. Aber der Barnabas, der war so ein Typ, der hat gesagt, nee, komm, ich vertraue jetzt einfach Gott, ich gebe das jetzt hier in den Aposteln, sollen die entscheiden, was das Beste ist, mit diesem Geld anzufangen. Genau, also kleiner Nebenpunkt für unsere Missionskollekte im Oktober. Barnabas. Aber Barnabas war auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Der hatte tatsächlich einen Neffen, wie wir heute Morgen herausgefunden haben. Und zwar, der Neffe von Barnabas hieß Johannes Markus. Woher weiß ich das? Kolosser 4, Vers 2, könnt ihr nachlesen. Barnabas, der Neffe von, Johannes Markus, der Neffe von Barnabas. Also Barnabas war sozusagen der Onkel. Wenn du deine Bibel aufschlägst, gibt es eine 50-50 Chance, dass da nicht steht, dass es sein Neffe war, sondern dass es sein Cousin war. Das übersetzt tatsächlich, das griechische Wort ist Nepsius, und die einen übersetzen das mit Neffen, die anderen übersetzen es mit Cousin. Und wir haben heute Morgen, habe ich hier mir gleich noch, weil ich das im Internet wirklich nicht recherchieren konnte, da findest du verschiedene Leute, die das unterschiedlich übersetzen, habe ich mir hier unseren Griechen geschnappt, ja, den Christian, und der hat seine Schwester angerufen, die ist Neo Griechistin, also sie ist studierte, was auch immer, griechische Sprache, vom neue griechische Sprache, und sie hat uns bestätigt, also handelt sich um den Neffen. Ja, Nepsius ist Neffe. So, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, Barnabas hatte eine Schwester oder einen Bruder, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er eine Schwester hatte, und die hatte einen Sohn, und das war dieser Johannes Markus. Und Johannes Markus spielt deshalb eine wichtige Rolle, weil er zum einen der Autor vom Markus-Evangelium ist, aber er ist auch derjenige, den Barnabas gleich mit auf seine erste Missionsreise zusammen mit Paulus mitgenommen hat und wo es denn diesen Zwist gab, wo Johannes Markus denn vorzeitig abgebrochen hat. Und was auch noch spannend ist, da kommen wir gleich zu, die Schwester von Barnabas, die Maria, die war auch sehr wohlhabend, genauso wie Barnabas wohlhabend war. Die Maria hatte ein richtig großes Haus in Jerusalem. Und dieses Haus, das hat sie nicht verkauft. Also man muss nicht, jeder von euch, der ein Haus hat, muss es jetzt verkaufen für unsere Missionskollekte im Oktober. Ja? Die Maria hatte ein großes Haus in Jerusalem und da hat sich die Gemeinde getroffen. Da haben die sich getroffen, um zusammen zu beten. Da kommen wir gleich noch zu. Aber mir war einfach nur mal wichtig, so ein bisschen die Verwandtschaftsverhältnisse hier klarzustellen. Also Barnabas war vielleicht der Bruder von der Maria und Maria hatte einen Sohn und definitiv war der Sohn von Maria war sozusagen der Neffe von Barnabas. Er war sozusagen sein Onkel. Okay, machen wir weiter. Genau, also die haben jetzt Barnabas nach Antiochia geschickt. Und Barnabas freute sich, als er nach Antiochia kam und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle, mit ihrem Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Das finde ich auch spannend. Der kommt da nach Antiochia, in diese Gemeinde, wo man jetzt nicht so genau weiß, gab es da eine klare Führungsstruktur, gab es da schon einen Bischof, weiß man alles nicht. Ne? Aber der kommt da erstmal hin und er sagt nicht, pass mal auf, macht mal das anders oder macht mal das anders, sondern was er ihnen sagt, ist, beharrt mal da drin, eng bei dem Herrn zu bleiben. Beharrt mal da drinne, macht mal weiter so. Er war ein Sohn des Trostes, der hat auf die Sachen geschaut, die schon gut laufen in der Gemeinde und hat sie ermutigt, da drin zu bleiben. Warum ist das wichtig? Ich glaube, jeder von uns hat ein unterschiedliches Profil. Einigen von euch fällt es leichter, in der Gemeinde die Stärken zu sehen. Ne? Also zu sehen, wow, der kann aber das gut und der ist toll und Mensch, und was der alles kann und was unsere Gemeinde insgesamt, die hat so einen tollen Gesang. Gut, das ist nicht schwer nach dem Vormittag jetzt hier, aber also einigen von uns fällt es sehr leicht, die Stärken zu sehen. Aber wir brauchen auch andere, die in der Lage sind, uns zum nächsten Schritt zu rufen. Und deswegen macht Barnabas hier was sehr Schlaues. Im Vers 25 heißt es nämlich, ich lese das nur noch 24. Also Barnabas war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Also da wären eine Menge Leute dazugetan. Aber dann macht Barnabas Folgendes. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Der Barnabas weiß, an irgendeinem Punkt vom Wachstum der Gemeinde braucht es mehr. Es braucht jetzt noch jemand, der die Gemeinde zum nächsten Schritt aufruft. Und da hat er sich gedacht, Mensch, da kenne ich doch jemand da in Tarsus und den hole ich mal jetzt noch mit dazu. Und ich glaube, dieses Team, Barnabas und Paulus, das war eine sehr, sehr schlagkräftige Mischung. Die beiden zusammen, die haben Antiochia gerockt. Nach einem Jahr ist die Gemeinde so stark gewesen in Antiochia, dass sie sogar ein Missionsteam aussenden konnten. Nach einem Jahr, das finde ich unglaublich. Überleg mal, du startest irgendwo eine Gemeinde und nach einem Jahr sagt die Gemeinde, ach Mensch, weißt du was, uns geht so gut, wir können jetzt noch mal eine andere Gemeinde starten. Und es geht los. Also das finde ich wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das war wirklich, weil Barnabas jemand war, der wusste, was sind seine Stärken und die auch voll ausgespielt hat. Aber er wusste auch, wo braucht er eine Ergänzung? Wo braucht er noch Leute, die noch die andere Seite mit reinbringen? Vielleicht spannendes Nebendetail. Ne? Es gibt übrigens eine sehr interessante Diskussion, kann man im Internet viel recherchieren, über dieses Wort, er brachte Saulus nach Antiochia. Also es gibt einige Theologen, die lesen aus dem griechischen Wort heraus, dass Saulus eigentlich keine Lust hatte, nach Antiochia zu gehen, dass er sich eigentlich ganz wohl gefühlt hat in Tarsus und dass es eigentlich mehr so, naja, so halb freiwillig war, dass er damit nach Antiochia gegangen ist. Ne? Fand ich auch interessant. Und dann gibt es diesen berühmten Satz, den die meisten von euch schon mal gelesen haben. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Den finde ich spannend. Christsein ist in unserer heutigen Gesellschaft extrem inflationär gebraucht. Wir sind im christlichen Abendland. Manche sind in der christlich-demokratischen Union oder in der christlichen sozialen Union oder wir machen Christenlehre in der Schule oder alles christlich, immer Christen. Und wenn du jemand fragen würdest, ja, und ist denn Jesus für dich lernst du denn von Jesus? Bist du denn ein Jünger? Oder wie ist, was bedeutet es für dich? Nee, also so extrem muss man das jetzt noch nicht machen. Ne? Also es reicht ja, dass ich Christ bin. Meine Kreuzkette ist okay. Ne? Aber und Weihnachten komme ich auch gerne mal, aber also jetzt nicht zu viel. Das ist ja meine Privatsphäre. Und es ist auch deine Privatsphäre. Ich will ja hier gar nicht in deine. Ne? Aber der Punkt ist, dass man diese Trennung oder die man manche so gern machen möchten, dass sozusagen die Jünger sind sozusagen der harte Kern der Christen. Das sind die es dann eben ein bisschen übertreiben oder so. So hört man es ja manchmal gerne. Aber so ist es nicht. Sondern die Wahrheit ist, dass der Begriff Jünger und Christ deckungsgleich ist. Das ist einfach ein anderer Name gewesen. Die Menschen damals haben auf die Jünger geguckt und haben gedacht, wow, die sind irgendwie anders. Und nicht, weil sie ein Kreuz tragen oder mal in die Kirche gehen, sondern weil ihr ganzes Leben ein anderes war, weil die sich eben um die solchen Kranken gekümmert haben und keine Angst davor hatten, zu sterben. Weil in diesen Jüngern eine leidenschaftliche Glut, eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zu Gott gelodert hat. Und das ist das Entscheidende, um was es eigentlich geht im Christentum. Eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit Gott. Weil da kommt alles andere draus her. Daraus ergibt sich das denn, dass ich eben keine Angst habe, mich um jemand, der todkrank ist, zu kümmern. Dass ich keine Angst habe, meine Karriere zu gefährden, wenn ich eine Lüge, wenn ich mich weigere, eine Lüge zu sagen. All diese Dinge, um die es geht denn wirklich im praktischen Leben, die kommen aus dieser leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit Gott. Mich hat letzte Woche ein Bruder angerufen und der meinte einfach, Norman, ich würde mir einfach wünschen, dass wir im Gottesdienst mehr so diesen Schritt betonen, diesen eigentlichen Bekehrungsschritt. Wenn jemand wirklich sagt, Jesus ist mein Herr, im Sinne von, hier ist eine Liebesbeziehung entstanden. Klar, in der Taufe wird die dann besiegelt. In der Taufe erfolgt dann tatsächlich das Ja-Wort zu Gott. Aber davor ist ja etwas ganz Wertvolles entstanden, dass man jemand gesagt hat, boah, Jesus, der ist es für mich, ja. Und das möchte ich uns auch wirklich mitgeben, dass dieses als Jünger zu leben, das ist vor allen Dingen eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, sondern nicht einfach nur irgendein Wort oder irgendeine Tat. Dann geht's weiter in Antiochia. Es kommen Botschafter aus Jerusalem, also Propheten, die sagen eine Hungersnot heraus im Versen 27 und bis 29. Und die Gemeinde in Antiochia entscheidet sich, den Geschwistern in Jerusalem Hilfe zukommen zu lassen. Und das heißt hier im Vers 29, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer von den Jüngern begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Also die Jünger, die da in Antiochia gewohnt haben, die haben jetzt alle nochmal geguckt, Mensch, können wir nicht was geben für unsere Geschwister in Jerusalem? Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten. Also Antiochia schickt jetzt Geld nach Jerusalem. So, was passiert derweil in Jerusalem? Während das in Antiochia sozusagen da kocht es, da brodelt es, da steht es kurz vor der ersten Missionsaussendung. Was passiert derweil in Jerusalem? Kapitel 12, Vers 1. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter er, aber er tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir nach. Und Petrus ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus, gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. So, was passiert hier? In Jerusalem bricht eine neue Verfolgungswelle aus. Herodes tötet Jakobus. Jakobus war der Bruder von Johannes. Das war einer von den 3, die auf diesem Berg waren, wo Jesus nochmal, wo diese Verklärung war, ne, wo sie 3 Zelte bauen wollte. Er war mit Jesus in Gethsemane, als Jesus gebetet hat, Herr, nimm diesen Kelch von mir. Jakobus war einer der Engsten. Und dieser Jakobus wird getötet. Und dann merkt der Herodes, der König, oh, die Juden sind begeistert davon, die finden es super, dann mache ich doch mal weiter. Schnappe ich mir mal gleich den nächsten der 3, den Petrus. Und der lässt ihn einkerkern, natürlich auch mit dem Ziel, ihn dann umbringen zu lassen. Und hier entscheidet Gott sich jetzt, Petrus zu retten. Jakobus nicht. Jakobus ist gestorben. Petrus wird gerettet. Komisch, ne? Warum ist denn das so? War Jakobus irgendwie der schlechtere Apostel? War Petrus so geistlich und hat dort gedacht, Mensch, auf den kann ich nicht verzichten und jetzt den muss ich retten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Fragen, woher kommt Leid, die kannst du nicht mit einem Warum beantworten, höchstens mit einem Wofür. Und für uns ist es heute ganz, ganz wichtig, weil es gibt in der allgemeinen christgläubigen Gemeinschaft weltweit gibt es eine ganz schwierige Irrlehre. Ich würde es mal auf Deutsch übersetzen, so dieses Wohlseinschristentum oder auf Englisch sagt man so Health and Wealth Gospel. Ne? Also das sozusagen wenn du gläubig bist, das ist die Idee, wenn du gläubig bist und Gott liebst und ihm nachfolgst, dann geht's dir gut. Dann wirst du keine gesundheitlichen Probleme haben, dann wirst du Erfolg haben, dann geht's aufwärts. Und das ist eine sehr attraktive Lehre, weil die, naja, uns Christen verspricht sie, wir haben eine gewisse Kontrolle darüber, was mit unserem Leben geschieht. Ne? Also wenn wir einfach jeden Morgen beten und Bibel lesen, dann kann uns nichts passieren. Ne? Und wenn jemand in der Gemeinde krank wird, na, dann lag das wahrscheinlich an ihm. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass er da einfach so krank wird. Das gibt uns eine gewisse Kontrolle. Und es ist auch sehr eine attraktive Lehre, so wenn man Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, erreichen möchte, so nach dem Motto, guck mal, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, dann geht's aufwärts mit deinem Leben. Also mach mal lieber. Und so viele Vorteile und schöne Dinge diese Lehre hat, sie ist doch falsch. Jakobus war nicht der Geistlichere von Petrus, als Geistlicher als Petrus. Petrus war nicht der größere Sünder vielleicht war er das sogar, aber umgekehrt, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, es gibt diese Wertung von Gott nicht. Und es ist nicht nur eine falsche Lehre, sondern sie ist auch wirklich giftig. Du siehst das beispielsweise bei Hiob. Das ist ja schon uralt, diese Lehre, ne? Wenn ich Gott gefalle, dann segnet er mich, ne? Bei Hiob war das genauso. Hiob steckt in diesem Elend fest. Und seine Freunde haben nichts Besseres zu tun, als zu suchen, na Hiob, irgendwo muss doch ein Problem bei dir sein. Gott würde das doch nicht einfach so machen. Da ist doch irgendwas schief in deinem Leben, damit dir dieses Unheil widerfährt. Und sie suchen und suchen und Hiob wird immer verzweifelter. Ja? Und das kann so giftig sein. Wenn jemand in der Gemeinde leidet und du machst ihn dann vielleicht noch dafür verantwortlich, weil du selber das nicht ertragen kannst, dass Leid da ist, dass du ihm dann noch so die Schuld gibst, so nach dem Motto, na irgendwas ist doch bei dir, sonst wäre das ja nicht so. Ne? Ich glaube nicht, dass wir so sind, aber ich glaube, dass dieses Gift in der Gesellschaft irgendwo da ist und wir müssen einfach immer wieder aufpassen, uns dem nicht auszusetzen. So, das ist die eine Seite, wie du mit solchen Sachen umgehen kannst. Es gibt aber noch eine andere Seite. Und die könnte ich mir sogar vorstellen, dass die manchmal auch bei uns reinsickert in die Gemeinde. Wenn diese extremen Schicksalsschläge zuschlagen, wie das ein Jakobus umgebracht wird, oder ein Scott Green an einem Gehirntumor stirbt, oder auch bei uns in der Gemeinde, letzte Woche ist der Neffe vom Oliver Buck mit 16 Jahren verstorben. Mit 16 Jahren, das kann man sich nicht vorstellen, ja. Eine andere Form, mit Leid umzugehen, ist, oder eine gefährliche Form, wo man sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt, ist es, Gott zu so einer Art passiven Gott zu machen. Es gibt diese Lehre, Deismus nennt die sich, dass Gott hat zwar die Welt geschaffen, aber dann überlässt er sie primär sich selbst. Und die Dinge geschehen halt, wie sie geschehen. Ne? Und Gott lässt es einfach laufen. Wir haben uns für Sünde entschieden, jetzt müssen wir halt mit den Konsequenzen leben, so nach dem Motto. Und Gott ist sozusagen passiv und der lässt Dinge einfach, interessiert ihn nicht so sehr, er weiß nichts davon. Und auch diese Lehre ist falsch. Sie entspricht nicht dem Bild von Gott im Alten Testament und auch nicht dem Bild von Gott im Neuen Testament. Weil Gott ist ein aktiver Gott. Gott hat uns versprochen im Römer 8, 28, für die, die ihn lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und das können wir nicht immer verstehen. Es gibt Dinge, die sich entziehen sich unserer Erklärungswelt. Wir sind nun mal beschränkt. Das Problem hatten wir damals aber auch schon. Die ersten Christen, wenn die in solchen Situationen kamen, wo sie einfach nicht verstehen konnten, was macht Gott, wurde manchmal so ein Bild benutzt, was ich sehr, sehr schön finde. Und zwar, die hatten diese Wandteppiche. Also ihr kennt es ja, wenn man so häkelt und dann entsteht dann ein sehr schönes Bild, wenn man diese so man so stickt. Und sie haben gesagt, schau mal, das Leben auf dieser Welt ist, wir sehen die Rückseite von diesem Wandteppich. Wir sehen diese ganzen Fäden und die sind da irgendwie alle miteinander verknotet und das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber Gott ist auf der anderen Seite von diesem Wandteppich. Und der Gott sieht ein wunderbares Bild, was wir auch eines Tages sehen werden, aber erst, wenn wir die Schwelle zur nächsten Welt überschritten haben. So, wie kann man denn jetzt damit umgehen, wenn sowas passiert, wie beispielsweise hier in Apostelgeschichte geschehen? Nun, die Bibel hat dafür ein sehr schönes Wort. Es taucht im Griechischen Christotes, das wird als Güte, als Wohlwollen übersetzt. Ich lese euch gleich noch die Übersetzung mal vor, was es auf Deutsch bedeutet. Es gibt wenig deutsche Wörter, die das gut fassen können, deswegen... Also dieses Güte, Milde, Christotes auf Griechisch, ist etwas Vorteilhaftes, eine Gütigkeit, eine Freundlichkeit, eine Güte, eine Milde. Und jetzt kommt's, pass mal auf, es ist eine Gnädigkeit, die die ganze Natur durchdringt und alles weich macht, was hart und streng gewesen wäre. Diese Güte und Milde, es ist möglich, in Leid mild zu bleiben. Es ist möglich, unter Druck nicht zu zerbrechen, sondern sich formen zu lassen, wie der Lehm. Es ist möglich, dass wir Gottes Handeln annehmen, ohne hart zu werden. Und sogar mehr noch, dass wir Gottes Handeln annehmen und es als gut empfinden. Egal, wie unverständlich uns das manchmal erscheinen mag. Aber das ist nicht eine irdische Sache. Das ist tatsächlich ein göttliches Geschenk. Das ist eine Frucht vom Geist, die in dir wachsen kann. So, wenn du heute hier bist, vielleicht das erste Mal, und dich nur für Christentum interessierst, ich muss dich enttäuschen, Christentum ist nicht der Garant für Erfolg. Aber Christentum und die Nachfolge von Jesus bietet dir eine Möglichkeit, weich zu bleiben. Weich zu bleiben, wenn dein Leben nicht so verläuft, wie du es dir heute vorstellst. Und ich garantiere dir, es wird nicht so verlaufen, wie du es dir heute vorstellst. Es kommt der Tag, wo die Enttäuschungen zuschlagen. Das bleibt niemandem erspart. So. Also Christotes ist die, aus meiner Sicht, also diese Milde vom Herzen, das ist die Antwort auf Leid. Gottes Handeln in uns als gut wahrnehmen und ihm vertrauen, dass er alle, wirklich alle Dinge zum Besten führt, für die, die ihn lieben. So, aber Petrus wurde gerettet. Und Petrus ist jetzt begeistert, er rennt erstmal zu dem Haus von der Maria, wahrscheinlich der größte Versammlungsort gewesen der Geschwister dort in Jerusalem, und er klopft ans Tor und er will rein. Und in Vers 13 lesen wir: Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprach, das ist schon wirklich lustig, ja. Also der steht da, ne, endlich aus dem Gefängnis frei, will da nur noch mit seinen Geschwistern sein, geht da zu der Maria, ne, die Schwester von Barnabas, und klopft da ans Tor. Und da kommt auch jemand und sie hört, oh, Petrus, und vergisst die Tür aufzumachen. Das ist schon wirklich lustig, ne? Aber ich glaube, da steckt tatsächlich auch noch mal eine Botschaft für uns dahinter. Vielleicht hast du schon mal hier gesessen im Gottesdienst und hast du gedacht, oh, wow, das ist ja ein super Punkt. Und Gott hat so an dein Herz angeklopft. So. Und dann vor ganzer Begeisterung hast du vielleicht gar nicht aufgemacht. Sondern hast du vielleicht, also ich erinnere mich zum Beispiel als junger Christ, wenn ich hier saß, ich habe ganz viele Notizen immer gemacht. Ich habe wirklich bücherweise mitgeschrieben, jede Predigt, jede Stelle, alles aufgeschrieben. Ne? Und ich würde sagen, ich habe es eigentlich niemals wieder reflektiert. Sondern das Leben ging immer weiter. Zack, 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 zack. Und wenn ich nur einen Punkt mitgenommen hätte aus jeder dieser Predigten, die ich da jemals gehört habe, da wäre ich heute schon ganz anderer. So, was ich damit sagen will, ist, lass die Dinge, Notizen sind super, ich will gar nicht Notizen wegstreichen, ne? Aber man muss nicht alles mitschreiben. Wenn du heute aus dieser Predigt eine Sache für dich nimmst, wo du denkst, so Mensch, das könnte echt für mich einen Unterschied machen, dann schreib dir diese eine Sache auf und lass Gott da wirklich rein. Und nicht durch dieses, wenn man zu sehr begeistert ist und dann gleich an, dann, dann geht es auch schnell wieder weg. Sondern mach das erstmal mit dir und Gott wirklich zu einer tiefen Sache. Und dann kann da auch was Tolles draus entstehen. So, aber okay. Also, denn sie geht rein. Ach, und das ist übrigens auch noch lustig. Ich lese das mal weiter. Sie aber sprachen zu ihr, also jetzt all die Geschwister, die da drinnen waren und alle gebetet haben, ne? Die wohlgemerkt für die Freilassung von Petrus gebetet haben, wie wir vorher gelesen hatten. Ne? Wir hatten ja hier im, wo war denn das? Vers 5, genau. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und also die Gemeinde betet dafür, dass Petrus freikommt, ne? Und im Vers 12 hat man noch gelesen, dass da bei der Maria viele versammelt waren und beteten. Das heißt, es sind ganz viele von der Gemeinde zusammen. Die beten alle für Petrus seine Freilassung. So, und dann kommt die rein und sagt, Petrus ist freigelassen. Und sie sagen zu ihr im Vers 15, sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Und das nenne ich mal ein gläubiges Gebet. Ha? Wahnsinn. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr vor zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Damit endet eigentlich in der Apostelgeschichte der Bericht von Petrus. Man weiß nicht mehr viel, was danach passiert ist. Paulus übernimmt die Bühne. Aber was man aus anderen Quellen weiß, die nicht im Neuen Testament sind, dass wahrscheinlich Petrus Bischof zuerst in Antiochia war, bevor er dann nach Rom gegangen ist und dort zum ersten Papst wurde. Er war natürlich nicht Papst in dem Sinne, er war Bischof und später wurde der Titel dann umgemünzt. Aber so endet erstmal die Geschichte von Petrus. Okay, wir kommen zum Ende. Nächster Morgen, die stellen fest, die Soldaten, boah, Petrus ist weg. Herodes lässt sie abführen, das heißt, er lässt sie umbringen. Und ich möchte noch zum Schluss hier Vers 25 aus Kapitel 12 vorlesen. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Also Barnabas und Saulus, die ja sozusagen von Antiochia ausgesendet wurden, um Geld nach Jerusalem zu bringen, haben jetzt ihren Auftrag erfüllt und nehmen Johannes Markus mit. Das sagt mir mehrere Sachen. Zum einen, ich hatte ja schon festgestellt, dass wahrscheinlich Barnabas und Maria, dass die Bruder und Schwester waren. Die kamen beide aus Zypern, beide in Zypern geboren. Maria ist dann nach Jerusalem, vielleicht hat sie dort geheiratet. Auf jeden Fall hatte sie dieses große Haus. Wenn du eine eigene Magd hast, dann hast du ein großes Haus, ne? Mit einem Tor, wo man klopft, also die war reich. Ne? Und sie hat diesen Sohn, Johannes Markus, und den nehmen sie jetzt mit. Ich würde stark davon ausgehen, dass an diesem Abend, wo Petrus freigelassen wurde und wo dieses Klopfen da war, dass da sozusagen auch Barnabas und Paulus mit im Raum waren. Und dass die vielleicht sogar auch unter denen gewesen sind, die gesagt haben, nee, komm, hör mal auf hier, vielleicht ist ein Engel, aber so doch nicht, ne? Finde ich irgendwie interessant, dass auch die geistlichen Helden manchmal nicht so einen großen Glauben haben können. Was wollte ich heute sagen? Zum einen ist mir wichtig, dass wir aus dieser Geschichte mitnehmen, Christentum geht nicht um Äußerlichkeiten. Äußerlichkeiten sind ein Teil, aber es geht vor allem ums Herz. Es geht um diese leidenschaftliche Liebesbeziehung mit Gott. Die ist das Entscheidende und alles andere folgt daraus. Aus Jakobus, seinem Tod, können wir lernen, Wohlstandschristentum funktioniert nicht. Gott hat eine freie Gnadenwahl und er macht, was er aus seinem Blickwinkel langfristig für das Richtige hält. Und was uns langfristig, nämlich wirklich in Sicht, wirklich langfristig, Ewigkeit, am meisten hilft. Und drittens, wenn der Geist anklopft und vielleicht hat er heute angeklopft, dann lass ihn rein. Schönen Sonntag noch.